beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Liebe Gemeinde, Stimmungsschwankungen begegnen uns überall im Leben. Ich gucke niemanden bewusst an. Wenn ein Hochgefühl gleich von einem emotionalen Sturz abgelöst wird, wenn auf dem Jubel gleich Tränen folgen, und zwar in kürzester Zeit, dann spricht man von Stimmungsschwankungen. Was könnte denn die Ursache sein? Die Medizin kennt viele Gründe und ich bin kein Mediziner, deswegen kann ich nur einige wenige der Gründe nennen. Aber wir haben ganz häufig die Hormone als Schuldige deklariert. Wir machen es uns dann ganz einfach und sagen dazu, ach ja, er ist in der Pubertät. Oder bei kleinen Kindern oder pubertierenden größeren Kindern, sie durchleben manchmal eine ganze Palette von menschlichen Gefühlen innerhalb von einer Minute. Und im heutigen Predigttext liegen extreme Gefühle sehr, sehr nahe beieinander. Freude und Leid, Jubel und Tränen, Sieg und Niederlage, Stimmungsschwankungen. Ja, das ist der Palmsonntag. Für einen Augenblick himmelhoch jauchzend und dann doch wieder zu Tode betrübt. Wisst ihr, wenn Erwachsene solche Stimmungsschwankungen haben, dann sprechen wir manchmal von Erkrankungen. Denn darüber sind wir uns Erwachsene doch alle einig. Erwachsene haben solche Gefühle nicht. Punkt. Die haben ihre Gefühle im Griff. Doch Gefühle, wenn man sie denn als Erwachsener zuließe, können auch ein Zugang zu sehr viel tieferen Bereichen unseres Lebens sein. Und in der Tiefe unseres Herzens sieht es da denn doch manchmal nicht immer so souverän aus und so aalglatt, wie wir uns das angewöhnt haben, nach außen zu zeigen. Tief in uns schlummern oft viele unterschiedliche, ja vielleicht sogar widersprüchliche Gefühle. Die Freude vielleicht über einen kleinen Erfolg im Leben, etwas, das gut gelaufen ist, und gleichzeitig tiefe Trauer über familiäre Probleme, über Eheprobleme. Die Freude über die seltene Erfahrung von Leichtigkeit im Frühling. Ach, ist das schön, wir atmen durch. Und gleichzeitig die tiefe Trauer in uns über die erlebten Süchte und Bindungen und Gewohnheiten, die richtig zerstörerisch auf uns eindreschen. Da kann vielleicht eine Freude über eine tiefe Gotteserfahrung kommen und auf der anderen Seite die tiefe Trauer über die eigene Unfähigkeit dran zu bleiben und den Glauben im Alltag gar nicht leben zu können. Da hat sich in letzter Zeit doch überhaupt nichts verändert. Ihr Lieben, die Barmer Ersatzkasse hat eine Befragung unter tausenden Versicherten gemacht. Sie wollte herausfinden, wer ein erfülltes Leben führt. Und so hat sie tausende von Menschen befragt. Habt ihr eine Idee, wer laut dieser Statistik ein erfülltes Leben führt und erfüllte Beziehungen führt? Es sind nicht die jungen Wilden. Es sind nicht die starken und erfolgreichen. Ganz im Gegenteil. Prozentual am höchsten oder am erfülltesten leben Menschen, die todkrank sind. Interessant, oder? Ihr habt richtig gehört, diejenigen, die sich am Ende ihres Lebens befinden, nach zum Beispiel einer Krebsdiagnose. Die Barmer Ersatzkasse begründet das damit, diese Menschen fangen an, ein wesentliches Leben zu leben und die Prioritäten neu abzustecken. Sie gehen mit ihrer Zeit bewusst um, mit der wenigen Zeit, die sie haben. Ist interessant. Das ist doch die Zerrissenheit unseres Lebens. Ein erfülltes Leben angesichts des Todes. Wer hätte das gedacht? Und das ist letztlich die Bühne für unseren Palmsonntag. Das ist die Bühne. Auf dieser Bühne findet jetzt all das statt. Eine Zerrissenheit, von der nur Lukas in seinem Evangelium so dramatisch berichtet. Endlich wird Jesus erkannt. Wir haben das eingangs gehört. Endlich ist Schluss mit den Spielchen. Ist er es oder ist er es nicht? endlich Schluss mit den blöden Sprüchen der Pharisäer und Schriftgelehrten, die überhaupt nichts verstanden haben. Auf die netten Worte Jesu über Frieden und Freude folgt jetzt endlich die Tat der Befreiung. Jesus schafft dauerhaften Frieden. Das war die Euphorie, das war das Jubeln des Volkes. Jesus jagt die Besetzer dorthin, wo der Pfeffer wächst. Jesus macht endlich alles gut. Wisst ihr, an Palmsonntag finden unsere Gefühle endlich ein Ventil. Raus damit. Mach endlich alles gut. Löse diese Anspannung unseres Lebens, diese Ambivalenz, diese Widersprüchlichkeit endlich auf. Nur noch eins von beiden. Das ist der Palmsonntag. Unter einem aufrichtigen und ehrlichen Fanjubel zieht Jesus in Jerusalem ein. Und gleichzeitig, das haben wir eben auch gehört, gleichzeitig nur wenige Augenblicke später weint Jesus über Jerusalem. Es ist eine extreme Zuspitzung in wenigen Versen. Und ich möchte heute Morgen mit euch über diesen weinenden Jesus nachdenken. Weil ich glaube, dass dieses Jesusbild für die meisten von uns total ungewohnt ist. Mehr noch, es ist anstößig, vielleicht sogar ärgerlich, aber es ist biblisch. Und es zeigt den Blick in das Herz unseres Vaters. Nach einem triumphalen Einzug, nach einem Bekenntnis der Menschen zu Gott, zum Gott Israels und zu seinem Messias, geht also Jesus den Ölberg hinunter, wird beschrieben. Dabei eröffnet sich dem Betrachter bis heute sogar ein atemberaubender Anblick auf Jerusalem. Jesus hält inne. Er blickt auf Jerusalem, er sieht die Stadt. Er sieht die vielen Menschen, er sieht das emsige Treiben in den Gassen. Er sieht die Bauten, die Geschichte der Stadt. Er sieht den Tempel, er spürt die Hoffnung der Menschen. Vielleicht hat er noch das Jubeln der Menschen im Ohr. Jerusalem, hebräisch, Jerusalem, zu Deutsch, Wohnung des Friedens, Friedensstadt. Eine prächtige Stadt mit einem weltbekannten Tempel, eine Stadt mit unendlich vielen Verheißungen. Friedlich, sanft breitet sie sich aus, die Stadt, die am Hang liegt. Eine wundervolle Kulisse, um kurz innezuhalten, die Digitalkamera rauszuholen, ein Foto zu machen, um das Foto später mal zu zeigen, auf Facebook zu posten, zu sagen, ich war da. Was für eine schöne Stadt, was für ein Frieden. Seht die Schönheit dieser ruhmreichen Stadt. Jesus aber ist nicht von der ausgelassenen Stimmung der Menschen auf den Straßen elektrisiert. Jesus kommt auch nicht ins Staunen über die imposanten Bauten der Stadt. Er wird auch nicht sentimental angesichts der besonderen Geschichte und der besonderen Verheißung dieser Stadt. Jesus sieht auf Jerusalem und er sieht, was dahinter steckt, was sich dahinter verbirgt. Er sieht all das hinter dem Glanz, hinter den Glücksgefühlen, hinter den guten Absichten. Der Theologe Manfred Seitz begann seine Vorlesung zum Thema Seelsorge mit dem Satz: Seelsorge beginnt mit dem Sehen. Ganz einfach, Seelsorge beginnt mit dem Sehen. Und Jesus sieht Jerusalem an. Er sieht genau hin und er sieht, was dahinter ist. Er sieht die Stadt an und er weint. Jesus weint. Das ist unser Thema heute. Jesus weint. Wie offen bist du für dieses Jesusbild heute Morgen? Du hättest dir lieber was Imposanteres gewünscht, oder? Ein schwacher und weinender Jesus? Ist er hilflos? So ein Jesus irritiert. Mehr noch, so ein Jesus macht Angst, oder? Hat so ein Jesus überhaupt noch alles im Griff? Ist uns eigentlich bewusst, dass orthodoxe Christen genau diesen Vers über Jesu Weinen aus ihrer Bibel gestrichen haben. Nein, das ist kein Witz, kein verspäteter Aprilscherz. Es war Angst vor der Wahrheit, so kommentierte es mein ehemaliger Systematikprofessor Eberhard Jüngel aus Tübingen. Angst vor der Wahrheit, die sie zu diesem rigorosen Eingriff in den Wortlaut der Bibel geführt hat. Ich füge hinzu, Angst vor der extremen Zerrissenheit dieses Lebens. Denn je näher Jesus Jerusalem, Golgatha, dem Kreuz kommt, desto seltsamer, verwirrender erscheint uns dieser Jesus, erscheinen uns diese Berichte, desto fremder wird uns das niedliche Jesuskind von Weihnachten und dieser freundliche, sympathische, nette Jesus, der Wunder tut. Wir können nicht gut mit dieser Spannung umgehen. Wir lösen diese Situation oft einseitig auf. Die innere Spannung lösen wir oft damit auf, dass wir andere abwerten oder uns selbst, je nachdem, wie wir geprägt sind. Wenn es in unserem Umfeld zu Problemen kommt, dann finden wir gerne einen Sündenbock und bürden diesem Sündenbock die Schuld auf. Kirche hat sich bis heute nicht damit mit Ruhm bekleckert, Spannung auszuhalten. Ich nehme das ganz praktische Thema, das wahrscheinlich die allermeisten, eigentlich jeden von uns betrifft, das Thema Sexualität. Entweder verbieten, und dafür sind wir Kirchen doch gut bekannt, oder es existiert eine Maßlosigkeit. Egal, wie wir es auflösen, die Spannung bleibt. Oder die Suche nach dem Willen Gottes. Dann wird in der Gemeinde nach dem Willen Gottes gefragt. Aber es muss möglichst einfach sein. Man muss entweder den abstrakten Willen Gottes irgendwo feststellen oder einen ganz einfachen, simplen. Und alles zielt darauf hin, dass die Spannung sich auflöst. Das ist doch ganz klar. Es darf keine Unsicherheit herrschen. Wir sehnen uns regelrecht danach, dass Dinge klar werden. Irgendjemand mal Basta sagt. Dass sich unser Leben auflöst in Wohlgefallen. Letztlich ist es ein tiefer Wunsch unseres Lebens, dass die Zerrissenheit unseres Lebens beseitigt wird, dass die Spannung aufgelöst wird. Und ähnlich verhält es sich mit dem seltsamen Versen in Lukas 19. Eine euphorische Menschenmenge ist uns allemal sympathischer als ein heulender Heiland. Denn die Wahrheit heißt in unserem Fall Tränen. Tränen im Angesicht des Mannes, der beansprucht, König der Könige zu sein. Tränen im Angesicht des Mannes, den wir an Weihnachten noch Heiland der Welt nannten. Ein heulender Heiland. Das ist hier die Wahrheit, vor der die Orthodoxen Angst hatten und vor der die Christen und Kirchen bis heute Angst haben. Denn dieses seltsame Bild macht uns nichts leichter. Dadurch löst sich gar nichts auf. Ganz im Gegenteil, dieses schafft neue Probleme. Dieses Bild spiegelt uns unsere unangenehme Zerrissenheit und macht sie uns leider sehr bewusst. Liebe Gemeinde, dieses Bild des weinenden Jesus ist wirklich schwierig und ärgerlich. Ich mute euch heute Morgen so einiges zu. Denn krasser kann der Gegensatz einer jubelnden Menschenmenge und einem weinenden Jesus in den verschiedenen Polen gar nicht sein. Und wie gesagt, bewusst oder unbewusst lösen wir das irgendwie auf. Denn Jesus begegnet uns in der Karwoche auf extreme Art und Weise. Und wir lösen das häufig dahingehend auf, dass Jesus bis heute für unseren Erfolgshunger im Beruf herhalten muss und diesen befriedigen muss, wenn wir sagen, Herr, segne, was ich tue. Jesus, er ist schließlich verantwortlich für eine gute Ehe. Jesus soll meine materiellen Güter segnen und die Erziehung meiner Kinder retten. Und Jesus kommt, damals wie heute, geht durch die Straßen. Er sieht viele Menschen mit ihren Wünschen und Hoffnungen. Er sieht viele unserer Wünsche nach einem erfüllten, gelingenden, leichten Leben und unserem Lebenshunger. Und Jesus weint. Jesus weint. Weint er aus Angst? Weint er aus Schwäche? Weint er vielleicht aus Ohnmacht? Wisst ihr, wenn Schwächlinge heulen, dann finden wir das nur peinlich. Schon in der Grundschule habe ich sie ausgelacht. Verlierer weinen eben. Und über diese Art von Tränen sieht man ja diskret hinweg. Es sind eben Verlierer. Aber wenn Starke schwach werden und diese Tränen dann die Qualität der Ohnmacht haben, dann hat der Starke in der Regel alles verspielt. Die Ohnmacht eines Mächtigen ist durch nichts zu verzeihen, es sei denn, es sind Siegertränen. Wen wundert es da, dass orthodoxe Christen die Tränen Jesu bis heute als Zeichen der Schwäche deuten und sie einfach wegwischen, aus der Bibel tilgen? Wer aber den weinenden Jesus und die Zerrissenheit dieser Welt nicht übersieht, sie nicht übersieht, der und nur der blickt in das Herz des lebendigen Gottes. Ich bin überzeugt, dass Jesu Tränen kein Protest sind gegen die Jubelrufe der Jünger und Fans. Im Gegenteil, es ist der Blick in das Herz eines aufrichtig liebenden Gottes. Eines Gottes, der genau sieht, der dahinter sieht. Und dann mitleiden kann und mitweinen kann, der sich der ganzen Bandbreite unseres Lebens und unserer Wirklichkeit stellt, auch den Gefühlen, die wir nie nach außen zeigen. Erinnert euch, Seelsorge fängt mit dem Sehen an. Wie ist es aber überhaupt dazu gekommen? Weil die Pharisäer am Jubel des Volkes und der Jünger Anstoß nahmen. So der Predigtext, verteidigt Jesus ihre Freude, die Freude der Jünger und ihren lauten Jubel. Und er tut es mit einem altbekannten Sprichwort aus Vers 40. Da heißt es, wenn diese schweigen, die Jünger schweigen, so werden die Steine schreien. So werden die Steine schreien. Ein bedrohliches Sprichwort. Denn wenn Steine reden müssen, wisst ihr, dann ist unsere Verständigung untereinander zwischen Mensch und Mensch offensichtlich gescheitert. Denn haben Menschen zuvor versagt. Denn normalerweise reden Steine nicht. Ganz im Gegenteil, der Mensch schätzt sie als sehr schweigsames Material. Denn mit dem er seine eigene Welt bauen kann, mit dem er sich selbst verherrlichen kann. Was haben wir für wunderbare Werke geschaffen, Bauwerke geschaffen? Triumphbögen, großartige Kirchen, beeindruckende Paläste, Wolkenkratzer, die über 800 Meter hoch sind. Aber all diese architektonisch wertvollen Bauten, sie reden nicht. Sie sagen nichts. Denn was uns anspricht, sind nicht die Steine, sondern das, was der Mensch daraus macht. Das heißt, unsere Hände Werk. Die Steine sind nur stumme Zeugen unserer eigenen Kreativität, unserer eigenen Wünsche, unserer eigenen Selbstverwirklichung. Steine sind stumme Zeugen. Aber Steine reden erst, wenn das Werk, wenn das Bauwerk zerfällt. Wenn die Stadt zerstört wird, das heißt, nach einem Krieg kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Das ist eine ganz brutale Sprache. Darum, wenn Steine reden, dann schreien sie. Als Jesus die große und berühmte Stadt Jerusalem vor sich sieht, da sieht er geschehen, was Jahre später, etwa 40 Jahre später, 70 nach Christus, von tausenden römischen Truppen und Soldaten dieser Stadt angetan werden wird. Feinde werden sie belagern und keinen Stein auf den anderen lassen. Sie werden die Stadt plündern, zerstören, ihre Häuser verbrennen. Josephus beschreibt, dass man mit einem Pflug durch die Innenstadt Jerusalems gehen konnte. Es lag kein Stein mehr auf dem anderen. Wisst ihr, darum werden Steine schreien. Jesus sieht all das vor seinem inneren Auge und er weint. Er weint über die Menschen, die sehen und doch blind sind, die hören und doch taub sind, die den Heiland der Welt sehen und doch letztlich nur an sich, an ihre Wünsche und ihre Vorstellungen denken. In Jesus wohnt Gott unter den Menschen. Jesus, der heruntergekommene Gott. Siehst du ihn? Hörst du ihn? Liebe Gemeinde, diese Tränen sind die Tränen einer liebenden Mutter, die sieht, wie ihre Kinder ins Verderben rennen. Aber weil es keine echte Liebe ohne Freiheit gibt, grenzt sich unser Herr ein und verzichtet auf Machtspielchen. Er überlässt es dir und mir, sein Liebesangebot anzunehmen. Und weil er uns aber unendlich liebt, kann er nicht anders, als zu weinen und schwach zu sein. Ich möchte es nochmal sagen, diese Tränen sind die Tränen einer liebenden Mutter, die sieht, wie ihre Kinder ins Verderben rennen. Aber weil es keine echte Liebe ohne Freiheit gibt, grenzt sich Jesus ganz bewusst deinetwegen, meinetwegen ein. Und er verzichtet auf seine Macht. Er überlässt es dir und mir, sein Liebesangebot anzunehmen. Er zwingt uns nicht. Weil er uns liebt, kann er gar nicht anders, als zu weinen und schwach zu sein. Wisst ihr, hier an dieser Stelle blicken wir in das leidende Herz unseres liebenden Gottes, in das zerrissene Herz unseres liebenden Gottes. Und so weint Jesus über all die Menschen, die sich auf einen Scheinfrieden eingelassen haben, die lieber für sich selbst sorgen wollen, die nach außen hin sagen, das Leben gelingt doch. Ich habe alles, was ich brauche, ich habe alles im Griff. Und Jesus weint über all diejenigen, die viel zu beschäftigt sind, sich ihm auszusetzen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, die ihre Zeit lieber ganz anders verbringen als mit ihm. Und Jesus weint über uns Christen, die Jesus nur zum Erfüllen ihrer Wünsche brauchen, um ihr schon fertiges Gottesbild und Weltbild zu bestätigen, die lieber fromm sind und lieber Traditionen pflegen, als intime Blicke in das gebrochene Herz Gottes zu ertragen. Zu ertragen. Was ist das nur für eine Ohnmacht, Jesu? Wisst ihr, es ist die Ohnmacht eines Liebenden. Echte, das heißt wahre Liebe, lässt dem Gegenüber Freiheit, darauf zu antworten. Diese Freiheit lässt Gott niemanden auf dieser Welt. Diese Freiheit lässt Gott allen Menschen auf dieser Welt. Allen Menschen, uns allen. Sonst wäre es keine echte Liebe. Stattdessen sieht Jesus, was mit der Stadt Jerusalem, mit seinem Tempel, mit seinen geliebten Menschen passieren wird. Zerstört, abgefackelt, niedergemetzelt. Es ist die Ohnmacht von Müttern und Vätern, die mit ansehen müssen, wie ihre Kinder falsche Entscheidungen treffen, ihr Leben verbauen, ihre Zukunft zerstören und sich darüber in den Schlaf weinen. Wer sich über so einen Jesus nicht freuen will, der wird eben nicht dazu gezwungen. Der darf niemals dazu gezwungen werden. Aber diesen Personen ist nicht zu helfen, denn sie schließen sich selbst aus. Und vielleicht kann man genau auf diese Weise das Gericht Gottes beschreiben. Wir selbst schließen uns von dem Frieden des lebendigen Gottes aus, der uns angeboten wird. Es ist die härteste aller denkbaren Strafen, weil wir sie selbst an uns vollziehen, ohne es jedoch wahrhaben zu wollen. Und die stummen Steine bezeugen es auf eine schreckliche Art und Weise. Sie werden es 70 nach Christus bei der Zerstörung Jerusalems durch die Römer regelrecht hinausschreien. Jerusalem, die Stadt des Friedens, erwartet den Frieden von einem Sieger, von einem Helden, von einem großartigen Überwinder. Die Vorstellung von einem weinenden Messias muss den Frommen als Gotteslästerung, dem Volk als Ohnmacht vorgekommen sein. Sie alle wollten, wir alle wollten einen mächtigen Messias. Wisst ihr, die allermeisten christlichen Lieder besingen einen König auf dem Thron, einen Herrn, einen Starken, aber über einen weinenden, trauernden Jesus kenne ich kein einziges Lied. Über einen Ohnmächtigen können wir uns bis heute nicht freuen. Das verunsichert. Doch der Friede Gottes in Jesus Christus kam ohne Krieg, ohne Machtgebärden, ohne Sieg aus, ohne unsere Art von Sieg. Er kam nur dazu deutlich im Zeichen der Schwäche. Ihr Lieben, das ist der einzige Friede der Welt, des Universums, der tatsächlich mit den Mitteln des Friedens kommt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist tatsächlich der einzige Frieden, der auch mit den Mitteln des Friedens kommt. und er kommt als Angebot ohne jede Gewalt. Jesus macht es uns vor, diese Welt lässt sich nicht durch Starke, sondern allein durch die Liebe verändern. Das ist heute Morgen der kostbare Blick ins Vaterherz. Gott macht sich in Jesus verletzlich. Er schämt sich nicht seiner Tränen über dich und mich. Er verzichtet bewusst auf seine Allmacht und gibt sich verletzlich, so verletzlich, wie es nur die Liebe ist. Diese unbeschreibliche Liebe eines Vaters oder einer Mutter, die genau weiß, dass wenn ihre Kinder diese Liebe je erleben werden, sie in Freiheit geschehen muss. Jahre hat Jesus mit seinen Jüngern verbracht und sie kannten ihn immer noch nicht. Sie wollten lieber etwas von ihm, als in Jesus alles zu finden. Sie wollten lieber Siege sehen, Siege und Segen, als das gebrochene Herz unseres Gottes sehen. Darum weint Jesus aus Liebe. Eberhard Jüngel schreibt, in Jesus wird Gott schwach, weil er eine Schwäche für Menschen hat. Amen.